In rund 400 Kilometer Höhe kreist die internationale Raumstation, das zurzeit größte Bauwerk, das Menschen je im Weltraum stationiert haben, und das seit rund 7.460 Tagen, nämlich mit dem Start des ersten Bauteils, das Sarja-Modul. Und hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen, der uns berichten kann, was es an neuen Interessanten gibt. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
6 Besatzungsmitglieder sind zurzeit auf der Internationalen Raumstation. Es ist die 59. Stammbesatzung und es gab unter anderem auch Ausstiege, aber nicht nur. Es waren auch Versorger unterwegs. Wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, Sie sagten schon, wir haben eine 6-köpfige Crew. Das ist ja nach dem Fehlstart von Soyuz MS-10 jetzt wieder der ganz normale Arbeitsalltag dort auf der Raumstation. 6 Astronauten dort oben mit dem Raumschiff Soyuz MS-11 waren damals zur Station gelandet. Oleg Kononenko, der Kanadier David Sandjak und die Amerikanerin Anne McLean. Und mit MS-12 kamen dann dazu Alexei Ovchinin, Taylor Haag und Christina Koch. Diese Crew hat neben der wissenschaftlichen Arbeit, die ja einen sehr großen Umfang hat, aus dieser relativ doch sehr großen Forschungsstation, natürlich auch andere Aufgaben. Sie sagten ja schon, am 4. April kam der russische Versorger Progress MS-11 zur Station, immerhin 1414 Kilogramm an Nutzlast, die ausgepackt werden mussten. Dann am 8. April ein Ausstieg. McLean und Sandjak haben die Station für 6 Stunden und 29 Minuten verlassen, um vornehmlich Verkabelungen vorzunehmen an den Außengerätschaften der ISS. Es waren ja neue Batterien gebracht worden von einem japanischen Transporter. Hier gab es Verkabelungen, aber auch zwischen den Thrust-Segmenten und dem Harmony-Modul. Also hier waren sehr große Arbeiten zu verrichten. Und am 19. April kam dann der nächste Transporter, ein amerikanischer Cygnus-Transporter, NG-11. Und der brachte 3.436 Kilogramm an Nutzlast zur Station. Auch das muss erstmal alles ausgepackt werden. Und man darf natürlich nicht vergessen, diese Transporter werden dann wieder beladen mit dem Müll, wie bei uns auf der Erde. So fällt auch dort unheimlich viel Müll an und der muss entsorgt werden. Den kann man nicht einfach über Bord werfen. Und dazu sind diese Frachter ja auch gedacht, die dann in der Erdatmosphäre verglühen.
Und was kommt als nächstes auf uns zu? Was haben die Astronauten und Astronautinnen dort zu erledigen?
Ja, wir haben im Laufe des Monats Mai einen weiteren amerikanischen Transporter, Dragon 17, Anfang Mai zur Station. Dann gibt es Mitte Mai einen weiteren Ausstieg amerikanischer Astronauten für weitere Arbeiten an der Raumstation. Und diese Arbeiten gibt es auch auf der russischen Seite. Und zwar Ende Mai wird es dann einen Ausstieg der beiden russischen Kosmonauten geben, die dort arbeiten werden. Am 25. Juni wird es dann die Landung von Soyuz MS-11 geben mit der dortigen Crew. Die andere Crew von MS-12 bleibt bis zum 3. Oktober auf der Station. Für den 20. Juli ist dann der Start der nächsten Mission geplant. Also das ist dann die Soyuz MS-13 Crew. Das ist dann der Crewwechsel, den es dann geben wird. Und zur Station sollen dann der Russe Alexander Skvortsov fliegen, der italienische ESA-Astronaut Luca Parmitano und der amerikanische Astronaut Andrew Morgan.
Nun, Herr Fellenberg, die privaten Anbieter für bemannte Raumfahrzeuge wollen ja in Kürze zur internationalen Raumstation fliegen. So sah es jedenfalls aus. Die SpaceX-Mission war sehr erfolgreich mit ihrem ersten unbemannten Testflug. Darüber haben wir in der letzten Sendung berichtet. Nun gab es aber offensichtlich Probleme.
Ja, wie Sie schon sagten, der erste unbemannte Testflug dieser Dragon-Kapsel, dieser Crew Dragon oder Dragon V2 war außerordentlich erfolgreich. Es gab keinerlei nennenswerte Schwierigkeiten. Und diese Kapsel, die dann sicher zur Erde zurückgekehrt war, die war vorgesehen für einen In-Flight-Abort-Test. Das heißt, man wollte das Sicherheitssystem, das Rettungssystem für die Kapsel testen bei einem echten Raketenstart. Hierzu sollte eine Falcon-Rakete benutzt werden, die schon dann ihren vierten Einsatz gemacht hätte. Darauf eine normale Zweitstufe, also eine komplette Einheit, nur in der Zweitstufe wäre ein Dummy-Triebwerk gewesen. Und dann sollte bei der maximalen Belastung dieses Notsystem eingeschaltet werden. Das Notsystem, das sind Super Dragon Triebwerke, die an der Kapsel seitlich angebracht sind und die Kapsel mit sehr hoher Geschwindigkeit von der Rakete wegbringen sollten. Hier gab es dann am 20. April einen Test. Die Kapsel, diese DM-1-Kapsel, war fest am Boden verankert worden und zunächst wurden die kleineren Steuertriebwerke gezündet, die Drakon-Triebwerke. Und in dem Moment, wo die Super Drakon gezündet werden sollten, kam es, ja, wie man sich bis jetzt ausdrückt, zu einer schweren Anomalie. Ob es direkt eine Explosion war, ist so noch nicht klar. Und die Kapsel soll teilweise wohl beschädigt worden sein, genauer Dinge, wie gesagt, liegen noch nicht vor. Eins ist allerdings sicher, mit einer solchen schweren Anomalie wird es keinen bemannten Raumflug geben. Wie weit die Kapsel jetzt noch intakt ist, um diesen Flight-Abort-Test zu machen, ist unklar. Optimisten gehen davon aus, dass der bemannte Flug trotzdem noch in diesem Jahr stattfinden könnte, und zwar im Oktober, wenn jetzt alles weiter so läuft. Ich bin da etwas pessimistischer und glaube eigentlich kaum daran, dass dies in diesem Jahr noch stattfinden wird. Bei Boeing sieht es so aus, dass am 17. August der erste unbemannte Flug stattfinden soll, am 18. August die Kopplung an die Raumstation dort, wo auch Dragon angekoppelt hatte, und am 25.8. soll dann die Landung von dieser Boeing-Kapsel Starliner erfolgen, und am 1.11. könnte dann der erste bemannte Flug einer Boeing-Kapsel erfolgen. Hier spricht man aber hinter vorgehaltener Hand schon vom März 2020. Es ist also abzuwarten, ob wir dieses Jahr überhaupt noch einen bemannten Flug eines solchen Raumfahrzeuges, Dragon oder Boeings Starliner, haben werden. Wir müssen abwarten.
Boeing muss aber auch noch solche Rettungstests oder Abort-Tests durchführen.
Boeing muss nur diesen Pad-Abort-Test machen, also die Kapsel von der Startrampe wegbekommen. Das hat ja BSIC schon vor Jahren gemacht. Ein In-Flight-Abort steht bei Boeing nicht an.
Soweit zur internationalen Raumstation. Nun gab es auch eine Bekanntgabe durch den Vizepräsidenten der USA, Pence, dass die USA in den nächsten 5 Jahren bemannt zum Mond wollen. Sowohl ein Mann wie auch eine Frau sollen die Oberfläche betreten. Und viele Leute schütteln damit den Kopf, weil man sich das nicht vorstellen kann, wie das in 5 Jahren geschehen soll. Wie sehen Sie das?
Ich schüttel auch den Kopf. Der Herr Pence hat eine große Ankündigung gemacht Ende März 2019 und sagte, wir werden 2024 zum Mond fliegen. Was sehr positiv an dieser Geschichte ist, er sagt, wir gehen nicht nur zum Mond, um dort mal wieder hinzufliegen, sondern wir bleiben dann auf dem Mond. Das heißt, man will dort eine Infrastruktur aufbauen. Das ist eine sehr positive Sache. Das andere, was Sie schon sagten, so wie sich Pence ausdrückte, der nächste Mann auf dem Mond und die erste Frau auf dem Mond werden Amerikaner sein. Also insofern positiv, dass man auch daran denkt, schon gleich bei der ersten Mission eine Frau mit dort zum Mond zu schicken. Merkwürdig ist ein fehlendes Medienecho. Also ich erwarte, wenn jemand eine solche Ankündigung macht und sagt, wir sind 2024 wieder bemannt auf dem Mond, dass dort ein großes Medienecho kommt, auch mit kritischen Fragen natürlich, aber dass man sagt, Mensch, wir sind nach 50 Jahren Mondlandung, wir sind jetzt wieder dabei und wollen zum Mond. Dieses Medienecho ist ausgeblieben. Es gab auch weder von Herrn Pence noch von der NASA irgendein Wort zur Finanzierung. Wenn ich in 5 Jahren bemannt zum Mond fliegen will, muss ich jetzt richtig Geld in die Hand nehmen. Davon war überhaupt keine große Rede. Die NASA, der NASA-Chef Bridenstine tingelt so ein bisschen rum und erzählt etwas darüber, weil es gibt weder großartige Fotos noch Animationen, Videos, wie man sich das vorstellt. Die nächste Frage, die größte Frage daran, wo kommt der Mondlander her? Wie sieht der aus? Wie weit ist da die Entwicklung? Also innerhalb von 5 Jahren einen Mondlander zu entwickeln, den man ja dann auch noch testen muss, auch im Weltraum testen muss, mit welchen Raketen? Zwar ist hier auch von den Privaten die Rede. Also das Ganze ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Und Pence sagt, wir sind in einem Wettlauf. Da frage ich mich, mit wem? Mit China? China sagt ganz eindeutig, vor Ende des nächsten Jahrzehnts werden wir nicht bemannt zum Mond fliegen. Die Chinesen werden im nächsten Jahr, also zu Beginn des Jahrzehnts, mit dem Aufbau einer bemannten Raumstation beginnen und werden einen Teufel tun, mit der 20er Jahre auf dem Mond zu landen. Das ist nicht Ziel der ganzen Geschichte. Wettlauf mit wem? Mit Russland. Russland plant zwar auch bemannte Raumflüge zum Mond und geht da vom Ende des Jahrzehnts aus, aber auch das halte ich schon für illusorisch bei der Lage der russischen Raumfahrt. Also ich weiß nicht, was diese Ankündigung von Pence soll, und ich denke mal, es ist wirklich nur eine Fußnote der Geschichte. Wir werden mit Sicherheit 2024 keine bemannte Landung auf dem Mond erleben.
Das ändert aber nichts daran, dass wir zumindest im unbemannten Bereich, also Robotersonden, natürlich zum Mond schicken. Und das hat es in der Vergangenheit gegeben und das wird es auch in Zukunft so sein. Und da gab es nun aktuell eine Mission aus Israel.
Ja, Bereshet am 22. Februar als Sekundärnutzlast einer Falcon 9 gestartet. Das ist ein Überbleibsel aus der Google Lunar XPRIZE Geschichte, wo ein Millionenbetrag ausgesetzt war für den, der schafft, nach Verlängerung dieser ganzen Geschichte, bis März 2018 auf dem Mond zu landen und sich auf dem Mond zu bewegen. Also eine Rover-Geschichte. Das Ganze, wie gesagt, war bis März 2018 terminisiert, hat nicht funktioniert und es sind einige Überbleibsel davon. Dazu gehört auch diese israelische Raumsonde. Sie hatte nach dem Start viele Manöver ausführen müssen, bevor sie am 4. April in einen Mondorbit einschwenkte. Dort gab es dann weitere Manöver auf die Landeumlaufbahn von 15 mal 197 Kilometer Höhe. Am 11. April war dann der Landeanflug vorgesehen. Das funktionierte zunächst ganz gut, aber schon gleich danach gab es Probleme mit einer Steuereinheit, einer sogenannten IMU. Dann hat man vom Boden aus Signale an diese IMU gesendet, um diese Störungen auszuschließen. Das führte allerdings dazu, dass sich dann das Triebwerk abschaltete. Und es war viel zu spät, als man das Triebwerk wieder in Betrieb nehmen konnte, was allerdings alleine schon eine faszinierende Geschichte ist, das Triebwerk erneut zünden zu können. Das war aber dann nur noch 150 Meter über der Mondoberfläche und die Sonde stürzte mit 500 Kilometer pro Stunde auf dem Mond im Mare Serenitatis und war natürlich damit verloren. Israel plant nun, oder diese israelische Firma plant nun eine Wiederholungsmission etwa 2021/22. Ähnliche Missionen plant man noch, das sind diese Überbleibsel aus dieser XPRIZE-Geschichte. Da gibt es in Deutschland auch eine Firma, Part-Time Scientists, die wollen 2020 mit zwei Rovern auf dem Mond landen, die in der Nähe der Apollo 17 Landestelle dort niedergehen sollen und dann diese Landestelle filmen sollen. Aus Indien gibt es noch das Team Indus, die den Lander NHK1 und den Rover Ekkati Siashi auf dem Mond landen wollen. Das soll eventuell noch 2019 stattfinden. Die ISRO übernimmt dann den Start, also die israelische Raumfahrtbehörde. Es gibt Moon Express von einer anderen Firma, die Ende 2020 eine kleine Sonde zum Mond schicken will, und auch noch eine japanische Firma, Hakuto, die 2020 oder 2021 dort landen wollen.
Wir haben aber dann noch die staatlichen Organisationen, sowohl aus China, die sehr erfolgreich auf dem Mond mittlerweile operieren. Wir haben die Inder, die eine staatliche Mission durchführen wollen, durch die ISRO, die indische Raumfahrtbehörde, und natürlich auch Roskosmos.
Ja, bei den Chinesen, da läuft ja gerade die Mission Chang'e 4, das heißt, sie geht bereits in die Verlängerung. Die Zielmission ist bereits abgeschlossen und alles funktioniert noch bestens. Der kleine Mondrover U2-2 hat 180 Meter zurückgelegt, inspiziert Krater und Steine. Das sind immer sehr kurze Geschichten, weil man in der Mondnacht natürlich nicht arbeiten kann, weil die Solarzellen dort keinen Strom erzeugen können. Und man auch beim größten Sonnenstand, bei der größten Hitze sich entschlossen hat, dann lieber nicht zu arbeiten, sodass immer nur wenige Tage da verbleiben. Aber alles funktioniert bestens und die ersten Experimentendatensätze sind an die beteiligten Wissenschaftler auch im Ausland, das ist ja in Deutschland, Schweden und den Niederlanden, da sind die Datensätze übergeben worden. Auch der alte Rover U2-1 soll eventuell noch funktionieren, zumindest im Dezember 2018 hat er immer noch Signale gesendet, und China plant natürlich weitere Missionen, wenn alles glatt geht, beim Test der nächsten CZ-5-Trägerrakete, dieser großen Trägerrakete, dann will man Ende 2019 ja eine Probenrückholmission auf dem Mond durchführen mit Chang'e 5. Bei Chang'e 6, das ist dann die Folgemission, da soll wieder auch internationale Wissenschaft mit an Bord seien. Da hat man gerade einen Aufruf gestartet, wer dort mit dabei sein will. Da geht es um eine Probenrückholung aus dem Südpolargebiet des Mondes im Jahr 2024. Und man hat ja in der Nähe des Mondes einen Relais-Satelliten stationiert und im Mondorbit ist ein kleiner Orbiter, also China ist da sehr, sehr aktiv. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, auch ein amerikanischer Orbiter ist schon seit vielen Jahren am Mond tätig, der Lunar Reconnaissance Orbiter, der immer wieder hervorragende Bilder liefert. Indien, sagten Sie, das ist Chandrayaan 2. Ende 2018 sollte diese Sonde zum Mond starten. Man hat größere Veränderungen vorgenommen. Chandrayaan 2 besteht immerhin aus drei Teilen. Einem Orbiter von 2379 Kilogramm Masse, einem Lander, Vikram genannt, 1471 Kilogramm und einem kleinen Rover von 27 Kilogramm Masse. Also eine sehr, sehr kompakte Geschichte. Und das Ganze ist nun nicht mehr mit der normalen GSLV-Trägerrakete machbar. Es sind immerhin 3877 Kilogramm, die da zum Mond gewuchtet werden müssen. Und dazu wird man die neue Trägerrakete MK3 benutzen. Deswegen ist ein Starttermin derzeit nicht vor Juli 2019 zu erwarten. In Russland gibt es eine Mission, die einigermaßen jetzt den Termin halten kann, so wie er vor einigen Jahren festgelegt worden ist. Das ist Luna 25 oder Luna Globe. Der Start ist im Juli 2021 mit einer Soyuz-Fregatträgerrakete vorgesehen. Es geht um den Test von Landetechnologien. An Bord ist Platz für 30 Kilogramm Instrumente. Wir werden sehen, wie diese Sache dann abläuft. Verschoben wurden die Missionen Luna 26 auf das Jahr 2024. Es ist Lunar Reconnaissance Orbiter, also eine Orbitersonde, die den Mond erkunden soll. An Bord einer Soyuz, eine andere Soyuz soll dann 2025, Luna 27, Lunar Resource Lander zum Mond bringen. Das ist dann eine Landung in der Nähe des Südpols. Das ist für 2025 vorgesehen. Das ist erst kürzlich gerade um ein Jahr verzögert worden aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten. Und ganz kurz noch zu erwähnen, Japaner planen das auch mit einer größeren japanischen Firma in Zusammenarbeit mit der JAXA, also der japanischen Raumfahrtbehörde, soll Anfang 2000 oder Anfang der 20er Jahre eine Sonde zum Mond geschickt werden. Also der Mond kommt 50 Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung, die wir in diesem Jahr begehen, diesen 50. Jahrestag, kommt wieder ins Gespräch. Und ich finde, das ist auch gut so. Wir müssen uns auch um unseren Nachbarn im All kümmern.